Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst hier auf dem Marktplatz in Schopfloch und auch denen, die diesen Gottesdienst an den Übertragungsgeräten mitverfolgen, ein herzliches Grüß Gott heute Morgen. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wende. Kennen Sie den Spruch, da hilft nur noch beten? So sagt man das manches Mal. Und es klingt, als ob Gebet eine Bedeutung gewinnt durch diesen Vers, durch diesen Spruch. Wenn man aber genauer hinschaut, dann stellt man fest, Beten kommt dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. In anderen Situationen haben wir die Dinge im Griff und wir gestalten, was wir wollen. Das Gebet als Austausch mit Gott ist dann nur noch der letzte Halt, wenn wir nicht mehr weiterkommen, wenn alle anderen Stricke gerissen sind. Gebet ist aber etwas anderes als nur der letzte Notnagel. Gebet ist das, was unser Leben hindurch durchdringt, unser Leben und Handeln. Wir danken beim Essen für das tägliche Brot und vergessen dabei nicht die Anstrengung der Landwirte und Bäcker. Aber wir wissen, im Letzten hängt alles an dem, der es schenkt. Gebet ist nicht der Feuermelder, um Gott zu alarmieren, wenn wir an unsere Grenzen gekommen sind. Gebet ist die Haltung des Bewusstseins, dass Gott auch das begleitet, was wir mit unseren Händen tun. Und deshalb ist es gut, dass wir miteinander den Sonntag haben, wo wir innehalten und uns das vergegenwärtigen, auch für unseren Alltag. Nicht das, was wir leisten, ist das Wesentliche und am Sonntag kommen wir noch zusammen, sondern wir wissen, dass die Begegnung mit Gott unseren Alltag durchdringt und all das, was wir tun oder lassen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander beten mit Worten aus Psalm 51 unter der Nummer 727. Wir beten gemeinsam den Psalm. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten, und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Herr, unser Gott, lehre uns beten durch deinen Geist. Allzu oft haben wir deine Gegenwart nicht gesucht, wenn wir eine Bitte auf dem Herzen hatten. Allzu wenig haben wir dich gelobt, den Schöpfer der Welt, den Erlöser von Schuld, den Vollender der Geschichte. Rede zu uns, führe uns neu zum Gebet, mach uns gewiss, dass wir in deiner Gegenwart leben. Höre, was wir dir in der Stille sagen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wende. Amen. Wir hören auf das Lied Vater unser im Himmelreich. Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Daniel 9, Vers 16 und 17, Vers 4 und 5 und dann Vers 16 bis 19. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und ab Vers 16: Ach Herr, um deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünde und wegen der Missetat unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre deine Augen auf, und tu deine Augen auf und siehe an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merke auf und handle, säume nicht, um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Liebe Gemeinde, wenn man diese Worte hört, die Daniel spricht, die Daniel betet in der Gefangenschaft in Babylon, dann muss man sich fragen, warum tut er das? Warum verbindet er sich mit dem ganzen Volk? Warum stellt er sich selber unter die Schuld des ganzen Volkes? Müsste man nicht eigentlich sagen, wenn einer keine Schuld an dieser Situation trägt, sondern nur ausbaden muss, was andere getan haben, dann ist es doch Daniel.
Daniel, der als Jugendlicher, als Kind verschleppt worden ist nach Babel. Es heißt ganz am Anfang des Buches Daniel, ab Vers 3, und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar vom königlichen Stamm und edlen Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären. Und dann unter ihnen waren von den Judäern Daniel und die vier anderen. Die Verschleppung der Kinder, die Mitnahme dieser Jugendlichen, die ihr Leben vor Augen hatten und die ausbaden mussten, was ihre Väter getan haben. Man müsste doch sagen, Daniel ist eher Opfer als Täter. Müsste er nicht schimpfen auf die, die vor ihm gewesen sind? Müsste er vor Gott nicht klagen und sagen, was haben die vor uns alles falsch gemacht, dass wir nun in dieser Situation sind, dass du uns diesem Kyros, dass du uns da freigegeben hast, dass wir verschleppt wurden und dass deine Stadt in Trümmern liegt? Müsste hier nicht die Anklage kommen? Daniel muss ausbaden, was andere verbockt haben. Wie viele Generationen vor ihm, das, was sie dort falsch gemacht haben. Die Haltung der Generationen vor uns. Es ist eine aktuelle Diskussion, in der wir uns gerade befinden. Verschiedene Generationen untereinander, aber auch die Generationen, die vor uns gelebt haben und die Dinge getan haben und Wege gebahnt haben, die wir heute anders beurteilen. Es betrifft eben die Generationen, die vor uns sind, und es betrifft heute der Umgang mit den Generationen, die Alten und die Jungen. Und die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Unser Leben ist immer geprägt von dem, was andere vor uns getan oder nicht getan haben. Und unser Leben heute, wie wir es leben, hat Auswirkungen auf die, die nach uns kommen. Das Positive und das Negative. Ob wir sorgen um die Ressourcen oder ob wir sie vergeuden. Die Generation nach uns wird ausbaden müssen, was wir getan haben. So ist das ineinander verwoben. Wir können es nicht immer auseinanderbringen. Wir können nur sagen, ja, da sind Entscheidungen gefallen, die waren richtig, oder da sind Entscheidungen gefallen, die waren falsch. Der Umgang mit Versäumnissen. Wir leben in einer Zeit, in der man sich selber in sein Leben nicht reinregieren lässt. Das merken wir immer wieder, merken es vielleicht auch noch an uns selber, wenn man die Frage stellt, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Man wehrt sich gegen diese Bewertung. So wie ich mein Leben leben will, so muss es richtig sein, und keiner darf mir da reinreden. Alles ist richtig, alles ist gleichwertig. Und auf der anderen Seite sitzen wir zu Gericht bei den Generationen, die vor uns gewesen sind, und sagen, was dort alles falsch gelaufen ist. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir leben. Das Spannungsfeld, dass man auf der einen Seite sich selber nicht korrigieren lässt und auf der anderen Seite immer andere korrigieren will. Es ist wichtig, dass wir uns korrigieren lassen. Korrigieren lassen von denen, die vor uns gewesen sind, und von ihren Fehlern lernen. Dass wir uns korrigieren lassen von denen, die das übernehmen, was wir heute tun. Aber dass wir uns nicht gegenseitig als Gegner wahrnehmen, sondern fragen, wie können wir miteinander unterwegs sein. Wir haben unsere Geschichte, auch wir Deutschen haben unsere Geschichte. Eine Geschichte der Nazi-Diktatur. Eine Geschichte von Widerstand und Nicht-Widerstand. Und all das prägt uns und da können wir nicht einfach aussteigen und so tun, als ob das uns alles nicht angeht. Daniel sieht sich nicht als einer, der die, die vor ihm waren, nur einfach kritisieren musste, sondern stellt sich mit ihnen unter diese Schuld und sagt, wir haben gesündigt. Das, was wir getan haben, miteinander, nicht nur der Einzelne, sondern miteinander, das hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Wir miteinander, nicht die, sondern wir. Da wird etwas deutlich vom menschlichen Leben, da wird etwas deutlich von den menschlichen Verhaltensweisen. Und David sagt, wir. Das ist umso beachtlicher, als dass man ja sagen muss, gerade Daniel ist einer gewesen, der es auch Widerstand geleistet hat gegen die Anbetung dieser Statue, die der König aufgestellt hat. David war doch einer von denen, die Widerstand geleistet haben und zum Schluss in der Löwengrube gelandet ist. David war doch einer, der sich geradezu zu Gott gestellt hat. Und doch betet er jetzt, wir haben gesündigt. Wir miteinander. Die Geschichte lehrt uns das, dass wir in einer Generationenfolge sind und manches ausbaden müssen, was andere getan haben, von anderen Dingen leben und umgekehrt, die nach uns kommen. Wie schnell ist man aber dabei zu unterscheiden und zu sagen, die? Ich denke dabei an die Geschichte des Pharisäers und des Zöllners, wo der Pharisäer im Tempel betet und sagt, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser, der Zöllner. Zöllner und Sünder, die man sowieso schon in die Ecke der Gottlosen stellt. Oder ich denke immer wieder an dieses erste Erlebnis, wo ich zu einem Seelsorger gegangen bin, der mir später einfach auch ein väterlicher Freund geworden ist und wo wir miteinander zusammen dann in sein Büro gegangen sind, weil ich vor ihm beichten wollte. Und dann sagte er zu mir, nur dass es klar ist, jetzt gehen zwei Sünder miteinander vor Gott. Nicht der eine, der perfekt dasteht und jetzt anhört, was der Jüngere da alles getan hat oder nicht getan hat, sondern wir miteinander vor Gott als Sünder. Daniel reiht sich ein. Wir als Volk, wir als Gesellschaft. Und auch das muss man sich immer wieder klar machen, wir können uns gar nicht einfach herausnehmen aus einem großen Zusammenhang. Wir können nicht so tun, als ob nur wir für uns selber unser Leben gestalten und all das, was drumherum geschieht, das geht uns nicht an. Das sind die, die da oben, die in Berlin, die in Stuttgart oder was weiß ich wo, die entscheiden und das sind dann die, die für alles verantwortlich sind, was in unserem Volk geschieht. Wir können uns nicht einfach herausnehmen und so tun, als ob uns das alles nicht angeht. Ich weiß nicht, ob Sie letzte Woche diese Bilder gesehen haben von Madagaskar, von dieser großen Hungersnot, die dort herrscht. Ich weiß nicht, wie Sie sich mit Afrika auseinandersetzen, mit diesem großen Kontinent, der arm ist an vielen Stellen. Natürlich viel Korruption und dergleichen. Man kann viele Gründe heranführen, warum auch da manche Schritte nicht nach vorne gehen. Und gleichzeitig kann man sich auch nicht davon herausstellen, zu sagen, unser Reichtum, unser Wohlstand hängt auch mit Afrika zusammen. Ich als Einzelner kann die Dinge nicht einfach verändern. Aber ich merke die Ungerechtigkeit in dieser Welt, die Spannungsfelder, die da sind, wo ich nicht einfach so tun kann, als ob mich das nichts angeht. Wenn man Reportagen sieht, wie beispielsweise auch seltene Erden gewonnen werden in Afrika, die wir heute für unsere Batterien und für unsere Elektronik brauchen, dann merkt man zumindest das, dass man sagt, So einfach ist es auch nicht, dass man nur sagt, naja, wir haben die saubere Energie. Woher kommen die seltenen Erden und wie werden sie hergestellt? Woher kommt das Ganze? Wir merken, wie das alles miteinander verwoben ist und wie man sich nicht einfach herausstehlen kann und sagen kann, das geht uns alles nichts an. Sondern wir kommen dann an einen Punkt, wo wir sagen, ja, hier kommt etwas zum Tragen von dem, was Menschen sind. Und hier kommt etwas zum Tragen von dem, was Sünde ist. Keiner kann sich rausstellen. Wir miteinander vor Gott. Dass wir miteinander vor Gott treten und beklagen, was wir feststellen und was wir sehen. Daniel hätte Argumente gehabt, sich herauszureden. Aber er stellt sich mit hinein. Die Lösung, die Daniel hat und die Daniel vor Augen hat, ist nicht die Lösung, die in ihm liegt. Er kommt nicht vor Gott und sagt, Gott, du weißt ja, wie schlimm die anderen sind, aber schau mich an, ich bin doch derjenige, der sich an deinen Geboten orientiert. Jetzt handle doch, ich versuch's doch für dich zu tun. Sondern das, was das Gebet des Daniels bestimmt, ist nicht das, was Menschen tun können, sondern Daniel bindet sich an die Barmherzigkeit Gottes, appelliert an Gottes Barmherzigkeit um deiner Barmherzigkeit willen und letzten Endes auch um deines Bundes, den du geschlossen hast. Denn es ist dein Volk, das nach deinem Namen benannt ist. Es ist die Stadt, die in Trümmern liegt, die du auserkoren hast. Es geht um dich, Gott. Wir hängen uns an deine Barmherzigkeit und nicht an das, was wir leisten können. Und so schreibt er, so liegen wir vor dir in unserem Gebet. Es gibt ja so verschiedene Gebetshaltungen und ich sag mal, Gebetshaltungen sind nicht unbedeutend. Ob wir aufstehen im Gottesdienst, ob wir uns beugen, ob wir die Hände erheben. Aber diese Gebetshaltung, vor Gott zu liegen, im Staub zu liegen und deutlich zu machen, das sind wir Menschen, Staub und Erde. Wir leben nicht von dem, was wir leisten, sondern wir leben von dem, was du tust in deiner Gerechtigkeit. Es geht darum, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit ablegen. Es geht darum, dass wir Sünde beim Namen nennen und uns nicht rausstehlen und immer meinen, es sind nur die anderen, die daran schuld sind. Und sich ganz auf Gott ausliefern, auf Gedeih und Verderb. Meine Hoffnung für mein ganzes Leben ist nicht das, was ich leisten kann, sondern bist ganz alleine du. Ich liefere mich dir aus. Und dann dieses Wort zu hören, das uns im Abendmahl auch zugesprochen wird, Gott hat sich unser erbarmt. Das ist der Auftrag für die Gemeinde, so zu leben. Was bedeutet das für uns? Wir distanzieren uns nicht permanent von den anderen, sondern wir stehen ein für unsere Gesellschaft. Wir nehmen das Unrecht wahr, das da ist und benennen es immer und immer wieder. Auch dort, wo menschliches Leben gewertet wird in lebenswert und lebensunwert. Wir bringen Gott in unserem Gebet immer wieder in Bezug mit dieser Welt und bringen ihn hinein in diese Wirklichkeit und sagen, schau, wie das hier ist. Ich leide drunter und du auch, aber um deiner Gerechtigkeit willen, weil du ja gesagt hast, weil du alles gegeben hast für uns. Deshalb kommen wir vor dich und bringen dir diese Welt und ringen für diese Welt. Und wir sagen es uns selber immer wieder, wir sind nicht die Richter und die Ankläger dieser Welt. Auch das, was wir wahrnehmen, wir sind nicht die Richter und Ankläger dieser Welt, das tut schon ein anderer, sondern wir sind die Fürsprecher für diese Welt. Gebet der Gemeinde ist immer das Fürsprechen für diese Welt, das Fürsprechen für Schopfloch, für Oberifling, für Unterifling, das Fürsprechen für Dettlingen und Bittelbronn, wo wir dazugehören, das Fürsprechen für unser Bundesland und unsere Bundesregierung, Fürsprecher, Ringer, die immer wieder Gott vorhalten, seine Barmherzigkeit und bitten, dass er handelt. Wir wollen nicht Ankläger sein, sondern Fürsprecher und einladen in diese große Barmherzigkeit, wo wir ehrlich werden dürfen. Auch unsere Verflechtungen in viele Dinge, die wir gar nicht steuern können, vor Gott bringen und sagen, Herr, so ist es. Wir danken dir, dass du der Barmherzige bist und dass du am Ende dein Reich aufrichten wirst, dass du Heil schaffst, dass du der Heiland bist. Wir kommen vor dich im Gebet, das sagen wir ihm. Amen. Wir hören auf das Lied Erbarme dich. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, ganz persönlich. Wir kommen vor dich mit dem, was uns beschwert und wo wir merken, wir sind verknüpft mit dieser Welt, auch mit manchem Unrecht, und wir merken, wir können gar nicht einfach nur loslassen, wir sind mit eingebunden. Wir bringen diese Welt vor dich und bitten um deine Barmherzigkeit. Wir bitten dich für uns und für alle, die du zu unseren Schwestern und Brüdern gemacht hast. Wir bitten dich um Augen, die die Zeichen der Not wahrnehmen. Wir bitten dich für die Hungersnot in Madagaskar. Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen im Lockdown, für diejenigen, deren Existenzen zerbrechen, für die Politiker, die entscheiden müssen. Wir bitten dich für offene Ohren, die uns auch die halblauten Bitten anderer hören lassen. Wir bitten dich um Fingerspitzengefühl im Umgang mit schwierigen Menschen, um ein gutes Gedächtnis für die Sorgen, die uns jemand anvertraut hat, und für Dinge, die wir zu tun versprochen haben. Wir bitten dich um gute Nerven, damit wir uns nicht an Kleinigkeiten zerreiben. Wir bitten dich um ein fröhliches Gesicht, damit andere sich an uns freuen können. Du bist uns zugetan wie ein Freund. Lass uns zu Freundinnen und Freunden der Menschen werden. Lass uns so gesinnt sein, wie du, Jesus Christus, gesinnt bist. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch ein paar kurze Informationen. Herzlichen Dank allen, die am Gottesdienst beteiligt waren im Vorder- und Hintergrund. Vielen Dank, Hanna, auch, dass du uns in die Musik immer wieder mit hineinnimmst, auch mit den Worten. Vielen Dank für das, was Sie letzten Sonntag eingelegt haben in Höhe von 289,50 Euro. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist ebenfalls für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlich lade ich ein, am kommenden Donnerstag Himmelfahrt um 10.15 Uhr auf den Ochsenplatz nach Oberiflingen, der nächste Sonntag hier in Schopfloch wird um 9.30 Uhr sein. Wir haben uns entschieden, wir haben die letzten Male, als wir die Open-Air-Gottesdienste hatten, auch 9.30 Uhr den ersten Gottesdienst gehalten. Das wollen wir wieder einführen. Solange wir also Open-Air machen, 9.30 Uhr ist der erste Gottesdienst und eben nächsten Sonntag mit Prädikantin Stoll. Den letzten Abend der Abendbibelschule im März musste aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden, weil da eine Erkrankung vorlag. Dieser Abend mit Dr. Clemens Hägele zum Thema Leben mit Gott, was wir am Gebet haben, im Grunde genommen die Konsequenzfortsetzung auch von heute, vom Predigtext, wird jetzt am kommenden Freitag, 14.05. um 19.30 Uhr nachgeholt. Bitte beachten Sie, dass wir diesen Vortrag leider nicht in der Kirche präsentisch durchführen können, sondern dass wir ihn ausstrahlen in YouTube und das die Möglichkeit ist. Vor Ort sind leider keine Besuche jetzt in der Kirche möglich. Dann weise ich darauf hin, wir haben ja diese schönen Listen, wo Sie sich eintragen, damit wir das nachverfolgen könnten, sollte irgendwo ein Ausbruch von Corona sein. Diese Listen werden wir auch so weiterhin führen. Aber wir haben auch das eingeführt, was jetzt auch in unserem Landkreis möglich ist, das mit der Luca-App, dass man das auf sein Smartphone lädt und dann einfach diesen Code einscannt, den wir auch auf den Tischen haben. So erleichtern wir im Falle eines Ausbruchs, einer Erkrankung auch dem Gesundheitsamt schnelle Reaktionen. Wer das eine nutzen will, kann das gerne tun. Wer weiterhin in die Listen eingetragen werden will, wird auch in die Listen weiter eingetragen. Ich selber bin vom 14. bis 17. Mai, habe ich Urlaub und die Kasualvertretung wird Pfarrer Seyer aus Glatten übernehmen. Und jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes. Er geht mit uns mit in unseren Alltag hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.